Nur im Rahmen kultischer Zusammenhänge, so Laum, kann deshalb der Ersatz des wertvollen Realgutes durch das wertlose Symbol seinen Ursprung und seinen Sinn haben. Und erst die Übertragung der sakralen Formen in den profanen Verkehr hat den Streit um das substanzielle und funktionelle Element des Geldes hervorgerufen. Auf primitiver Stufe gab es diese Unterscheidung nicht. Gleichwohl vollzieht sich im Prozess der zunächst noch magisch aufgeladenen Symbolisierung des Opfers eine unmerkliche Rationalisierung. Das qualitativ bestimmte Opfergut jedes Gottes wird zunehmend quantifizierbar. Man muss nicht mehr Zeus Stiere, Poseidon Schafböcke und Athene Blumen, Kuchen oder Schmuck opfern, sondern kann nun in allen Tempeln seinen Obolus entrichten. Vor allem aber kommt es zu einer zunächst wahrscheinlich kaum wahrgenommenen Verschiebung in der Anhäufung von Reichtümern. Ein Teil des der Natur entrissenen Reichtums der Gesellschaft wird den Göttern geschuldet. Im traditionellen Kult wird dieser verfemte Teil Georges Bataille rituell vernichtet. Die geopferten Güter wurden auf verschwenderische Weise zerstört oder verzehrt. Anders beim Geldopfer. Jetzt findet die Akkumulation dieses den Göttern geschuldeten Reichtums im Tempel und also im Rahmen gesellschaftlicher Verhältnisse statt. Die Götter werden nur noch symbolisch bezahlt, während der stoffliche Reichtum auf Seiten der Menschen verbleibt, angehäuft wird und schließlich in ihren Händen zirkulieren kann. So kann es in keiner Weise verwundern, wenn die Schuldverhältnisse gegenüber den Göttern schließlich abgelöst werden durch Schuldverhältnisse gegenüber den Institutionen ihrer Verehrung. Im antiken Griechenland, dessen Wirtschaft, wie danach erst wieder in der modernen Industriegesellschaft, auf justiziablen Eigentumstiteln an Grund und Boden beruhte, kamen als Gläubiger nur Grundeigentümer in Frage. Doch Schulden, das wissen wir nicht erst dank David Gräbers Bestseller, sind weit älter als das Münzgeld und die griechische Tempelwirtschaft. Der Unterschied: in den frühen sumerischen, assyrischen und babylonischen Tempelwirtschaften ruhte der Kredit auf Pachtschulden gegenüber den weltlichen und kultischen Autoritäten. Vereinfacht gesagt, Bauern wurde Boden zur land- oder viehwirtschaftlichen Nutzung überlassen. Blieben Erträge aus, konnten Palast oder Tempel Kredite gewähren. Wurden diese schuldhaft nicht bedient, heißt der Bauer war faul oder unfähig, gingen der Schuldner oder dessen Kinder, vorzugsweise die Töchter, in die Schuldknechtschaft. Weil Ertragsausfälle und mit ihnen die Schulden aber viel häufiger lage- oder witterungsbedingt waren, gab es das Sabbatjahr. Im Schnitt alle 7 Jahre wurden sämtliche Schulden gestrichen. Bei den Ägyptern wiederum waren Schulden unbekannt. Aber all das ist ein anderes Thema, zu dem es eben auch schon ein hervorragendes Buch von David Graeber gibt.